Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein neues Bild des Kunstfälschers Wolfgang Beltraki ist in einem Museum aufgetaucht. Eine neue Sicht auf das Thema Freundschaft steht im Zentrum unseres heutigen Gesprächs mit dem Soziologen Heinz Bude in unserer Sommerreihe Freund Feind. Und eine neue Resolution zum Thema Antisemitismus sorgt schon im Vorfeld für viel Unruhe. Am Mikrofon der Sendung begrüßt sie Susanne Durwig. Seit langem ringen die Fraktionen im Bundestag um eine gemeinsame Resolution zum Thema Antisemitismus. Die Debatte darüber, wie wir jüdisches Leben in Deutschland, wie wir Menschen vor antisemitischen Übergriffen schützen und wie wir zwischen israelbezogenem Antisemitismus und Kritik an der israelischen Politik differenzieren, ist spätestens seit dem 7. Oktober letzten Jahres, seit dem Angriff der Hamas, noch mehr in den Fokus gerückt. Immer wieder wird eine rechtliche Handhabe gefordert, immer wieder scheitern vermeintlich juristische Schritte, wie beispielsweise die sogenannte Antisemitismusklausel des Berliner Kultursenators Joe Cialo. Nun liegt der Entwurf einer Resolution vor, die nach der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden soll und auf die sich die Fraktionen von CDU und der Ampel geeinigt haben sollen. Über den Inhalt konnte ich vor der Sendung mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Detjen sprechen und ihn fragen, bei der von Joe Cialo vorgelegten Antisemitismusklausel und auch einer ähnlichen aus Schleswig-Holstein, da hatten viele Juristen Bedenken. Hält dieser Entwurf von CDU und Ampelregierung zum Thema Antisemitismus einer juristischen Prüfung stand?
Also, wenn man das zugrunde legt, was uns jetzt als Entwurf einer Resolution vorliegt, das muss man wirklich dazu sagen, es ist ein Entwurf, der noch nicht in der Breite der Fraktionen beraten würde und der sicherlich noch für eine Menge Diskussionen sorgt. Aber wenn das durchginge, dann würde das jedenfalls auf massive Kritik von Juristen stoßen. Gar nicht nur, weil das unmittelbar anwendbar wäre, das ist ja der Unterschied zu dem, was Joe Cialo in Berlin machen wollte, also unmittelbar anwendbare Förderrichtlinien auf Grundlage von rechtlich problematischen, weil vagen Antisemitismusdefinitionen. Hier verlegt sich der Bundestag oder soll sich darauf verlegen, eine Resolution zu verabschieden, also etwas, was kein Gesetz ist, unverbindlich, aber doch natürlich eine politische Wucht entfaltet und entfalten soll. Und wenn man da ins Detail schaut, dann gibt es da viele Punkte, die zu Diskussionen führen werden oder würden, wenn der Bundestag diesen Weg weitergeht.
Dann nennen wir doch vielleicht mal die wichtigsten. Welche würden denn in Ihren Augen auf jeden Fall zu Diskussionen führen?
Nach dem, was da jetzt vorliegt jedenfalls, haben sich, ich würde das mal so nennen, die bundestagsinternen pro-israelischen Hardliner da in den Fraktionen durchgesetzt. Diejenigen, die weitestgehende Maßnahmen in unterschiedlichen rechtlichen Bereichen fordern in dieser Resolution, im Strafrecht repressive Maßnahmen, aber eben auch dazu aufrufen, die Förderung von Kunst und Wissenschaft an eine ganz bestimmte und hoch umstrittene Antisemitismusdefinition, die sogenannte IRA-Definition, zu verknüpfen. Das sind alles diese Streitpunkte und es gab lange im Bundestag auch Stimmen, die gesagt haben, in diese Streitfelder sollten wir uns jetzt nicht nochmal so hineinbegeben, wir sollten das Einende, die einenden Grundsätze betonen. Aber nach dem, was da jetzt jedenfalls Stand jetzt vorliegt, ist das eine Resolution, die sich auf einen Weg begeben würde, der genau in diese umstrittenen Felder hineinführt und in die Kollisionen mit der Wissenschaftsfreiheit, mit der Meinungsfreiheit, an denen auch schon der Berliner Kultursenator Joe Cialo gescheitert ist.
Sie sagen es gerade, die Resolution legt die sogenannte IRA-Definition zugrunde. Also die Abkürzung steht ja für International Holocaust Remembrance Alliance und die steht eben dafür, dass keine Kritik an der Staatlichkeit Israels geübt werden darf. Verstehe ich Sie richtig, wer das demnächst tut, dem werden die Fördergelder gestrichen, sollte diese Resolution durchkommen?
Ja, man muss sagen, diese IRA-Definition in der Tat ist im Grunde auch eine sehr vage Definition. Sie arbeitet dann mit bestimmten Beispielen, die dann in der Tat sehr weit hineinreichen in den Bereich der Kritik an israelischer Politik, an der Besatzungspolitik oder auch an der Geschichte der Staatsgründung, an der zionistischen Staatsgründung Israels. Deshalb wird diese IRA-Definition auch insbesondere von der Netanyahu-Regierung Israels seit Jahren international propagiert und Man verwendet viel politischen Lobbyaufwand darauf, diese Definition weltweit verbindlich zu machen. Wenn man auf diejenigen hört und auf diejenigen schaut, die eben ein möglichst weitgehendes Zurückdrängen der politischen Kritik an israelischer Politik haben wollen, dann beruft man sich auf diese IRA-Definition und nach dem Entwurf, der jetzt vorliegt, soll das auch der Bundestag tun.
Der Kultur- und Wissenschaftsbetrieb, der steht ja schon lange im Fokus. Also da kochten Debatten hoch wegen antisemitischer Vorfälle auf der Documenta, der Berlinale, der Buchmesse in Leipzig. Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen wurden ausgeladen von Podien, von Vorträgen. Sollte jetzt diese Resolution durchkommen, glauben Sie, dass sie zur Beruhigung der Debatten beiträgt?
Nein, ich glaube, das kann man sagen und das ist sicherlich auch die Intention, dass genau diese Auseinandersetzungen nochmal verschärft werden, dass die staatlichen Mittel einzuwirken mit der Vergabe von Fördergeldern, der Bindung von Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen an eben eine ganz bestimmte umstrittene Antisemitismusdiskussion. Da soll dieser Druck deutlich verschärft werden und nach den ersten Reaktionen, es gab heute einen langen Artikel von einem Kollegen der Zeit, der da auch schon mit Juristen und Vertretern von Kulturinstitutionen gesprochen hat, da formiert sich diese Kritik schon und ich würde vorhersagen, dass sich das noch weiter verschärfen wird, wenn man etwa jetzt auf das schaut, was da intendiert ist mit der Bindung von Kulturförderung oder möglicherweise auch Wissenschaftsförderung. Da wird eben versucht, auf solche Weise Einfluss zu nehmen und eben auch Freiräume der Wissenschaft und des freien Diskurses einzuschränken.
Unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Dietjen über den Entwurf einer Antisemitismus-Resolution, die vermutlich nach der Sommerpause verabschiedet werden soll. Der Kunstfälscher Wolfgang Beltraki wurde 2011 verurteilt, weil seine jahrelangen Betrügereien aufgeflogen sind. Er hatte unzählige Bilder gefälscht und damit den Kunstmarkt geflutet. Aufgeflogen war er mit einer Fälschung des Werkes Rotes Bild mit Pferden von Heinrich Campendonk. Händler, Sammler, Museen haben sich von ihm täuschen lassen, Experten seine Arbeiten beglaubigt und ihren Ruf damit ruiniert. Trotzdem wurde Beltraki gefeiert wie ein Popstar. Ein Dokumentarfilm wurde über ihn und seine Frau gedreht. Und inzwischen tritt er unter anderem auf dem Phil Cologne Festival auf und referiert zum Thema KI und Kunstfälschung. Der Skandal, so schien es, war in weite Ferne gerückt. Doch schon kurz nach seiner Verurteilung damals prophezeite Beltraki, dass seine Fälschungen in wichtigen Museen hängen und vielleicht unentdeckt bleiben. Nun ist ein Bild aufgetaucht, wie der Deutschlandfunk exklusiv erfahren hat. Und es ist wieder ein Bild von Heinrich Campendonk, Mädchen mit Schwan. Unser Chefreporter Kultur, Stefan Koldehoff, der kennt die ganze Geschichte. Herr Koldehoff, das Bild hängt in einem japanischen Museum und war zwar seit 1996. Beltraki ist 2011 verurteilt worden. Warum hat sich niemand früher gemeldet?
Ja, das ist die ganz zentrale Frage. Denn der Prozess damals, der hier in Köln stattgefunden hat, der ist ja wirklich um die Welt gegangen. Unter anderem, weil die großen Auktionshäuser Sotheby's und Christie's involviert waren und die namhaften Experten, die Sie vorhin schon erwähnt haben. Ja, das ist eine ganz zentrale Frage. Das hätte das Museum eigentlich sehr früh wissen müssen und im Sinne von Aufklärung und Strafverfolgung sich auch melden müssen bei den deutschen Behörden. Es ist einfach nicht geschehen und es gibt bisher keine Stellungnahme dazu.
Aber hätte das Museum das wissen müssen? Also ich meine, die hätten ja auch denken können, wir haben da so einen echten Campendonk, oder war es klar, dass es eine Fälschung ist?
Also im Zusammenhang mit dem Prozess hat Frau Beltraki, die ja die Komplizin war, auch mit verurteilt worden ist, eine Liste von Bildern aufgestellt, die ihrer Erinnerung nach Beltraki Fälschungen sind. Und da stand dieses Mädchen mit Schwan drauf, auch die Maße, auch die Technik. Und es gibt nur eine einzige Fälschung mit diesem Motiv, schön bunt, ein Querformat, ungefähr 69 mal 99 Zentimeter. Nein, das hätte das Museum wissen müssen. Und wenn es jetzt heute sagt, ja, wir prüfen und es gibt den Verdacht, dass das alles so ist, dann ist das, glaube ich, ein Bluff. Ich glaube, die wissen sehr lange, was sie da haben.
Die wissen das, aber wollten es vermutlich gerne behalten, wie ja so viele die Sachen von Herrn Beltraki gerne behalten wollten und gar nicht wissen wollten, was sie da haben, weil der Kunstmarkt ist überhitzt und schöne, teure Bilder hat man gerne.
Naja, es ist natürlich schon peinlich, hereingefallen zu sein, zumal als Museum, aber auch Privatleute wie ein Kölner Kunsthändler haben Beltraki gekauft und dann aber behauptet, das Bild sei in eine südamerikanische Sammlung verkauft worden, was so ganz auch nicht gestimmt hat. Also das ist aus Sicht des Museums schon verständlich, denn man hat natürlich den Anspruch, dem Publikum, von dem man auch Geld dafür bekommt, Originale zu zeigen. Und das war zumindest in dem Fall eben nicht so.
Jetzt sind ja in den letzten Jahren auch unter anderem in Japan, da wurde schon vor längerer Zeit das Marie-Laurencin-Museum, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, geschlossen. Auch damals wurde ja gemutmaßt, dass da Beltraki mit drin hängen könnte, also sprich Fälschungen von ihm in diesem Museum. Ist Japan besonders guter Ort oder finden sich die Bilder weltweit?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass damals es einen Kunstboom in Japan gegeben hat. Da war sehr viel Geld, es gab eine Bubble, die dann irgendwann auch geplatzt ist und sehr viele wertvolle Werke, man erinnere sich nur 87 an die Sonnenblumen von Van Gogh, sind nach Japan gegangen. So war es auch mit dem Bild. Das ist 1995 für 67.000 Pfund bei Christie's in London versteigert worden und ein Jahr später dann von einem Kunsthändler in Nagoya für $167.000 an dieses Museum weiterverkauft worden. Das heißt, man wusste, da kann man sehr viel Geld mitmachen und deswegen ist Japan jedenfalls ein potenzieller Ort, auch für Bilder, die nicht in Ordnung sind.
Herr Beltraki hat das ja prophezeit, es hängen viele Fälschungen von mir in irgendwelchen Museen. Hätten Sie das geglaubt, dass es tatsächlich so ist?
Ich habe sogar ganz öffentlich gesagt, das glaube ich ihm nicht. Damit will er sich im Gespräch halten, damit möchte er weiterhin Talkshow-Auftritte haben und Bücher verkaufen und Filme drehen lassen. Also eigentlich muss ich hier ein bisschen Abbitte tun und sagen, an der Stelle wenigstens hat der Betrüger die Wahrheit gesprochen. Ein Bild in einem Museum ist identifiziert. Und ich bin übrigens, aber da sprechen wir dann an, mal drüber, nicht ganz sicher, ob es nicht auch mindestens ein deutsches Museum gibt, in dem noch Beltrakis hängen.
Ja, also to be continued, wie es so schön heißt. Aber das war zunächst mal Stefan Kolldorff über Mädchen mit Schwan, ein Bild, das von Herrn Wolfgang Beltraki gemalt und gefälscht wurde und in einem japanischen Museum aufgetaucht ist. Der französische Philosoph Michel de Montaigne, der geht von verschiedenen Arten von Freundschaften aus. Er unterscheidet die gewöhnliche Freundschaft, von der man auch einen gewissen Nutzen hat, und die Zweierfreundschaft. Die, so Montaigne, die ist so innig, dass aus zwei Personen eine wird, die Gedanken verschmelzen, man kaum noch die Naht finden kann, um den einen Menschen vom anderen zu trennen. Von dieser Art von Freundschaft, da dürfte es nicht viele geben. Aber reicht überhaupt eine innige Beziehung, um glücklich zu sein? Wann werden aus Freunden Feinde oder vielleicht umgekehrt? Während die Philosophie sich schon früh mit dem Thema Freundschaft beschäftigt hat, hat die Soziologie sich dem Thema erst spät gewidmet. Einer, der das getan hat, ist der Soziologe Heinz Buhl. Und ihn habe ich gefragt, Freundschaft ist inzwischen auch als Forschungsgegenstand in der Soziologie zentral. Lässt der schrumpfende Familienzusammenhalt die Bedeutung der Freundschaft wachsen?
Das glaube ich nicht, dass es erstmal der schrumpfende Familienzusammenhalt ist. Sicherlich stimmt das in der Tat. Je weniger Kinder wir kriegen, umso geringer werden die Verwandtschaftsnetzwerke. Das ist so und das ist sicherlich auch ein Problem, das sich jetzt bei den Boomer-Generationen deutlich zeigt. Aber ich glaube, die Popularität des Freundschaftsbegriffes hängt eher damit zusammen, dass die Frauen die Freundschaft entdeckt haben. Die klassischen Themen und die klassischen Essays, die Sie auch schon angesprochen haben, die über Freundschaft gehen, sind meistens Männerfreundschaften. Die Frauen waren quasi an der Waschstelle und haben geklatscht, aber sie haben keine Freunde in dem Sinne gehabt. Das ist zumindest seit Sex and the City anders. Diese irre erfolgreiche amerikanische Fernsehserie hat nämlich gezeigt, dass es eine spezielle Art von Freundschaften gibt zwischen Frauen, die merkwürdig sich unterscheidet von denen zwischen Männern, weil die so offen miteinander umgehen und vor allen Dingen dauernd sich relativ böse über das andere Geschlecht äußern und dadurch sich quasi innerlich vergemeinschaften. Also das Erweiterung der Freundschaftsnetzwerke in unserer Gesellschaft geht für eine Frau.
Also die Philosophin Hannah Arendt, die hat noch nicht Sex in the City gucken können, die lebte vor dieser Zeit. Für die war aber Freundschaft schon auch etwas sehr Wichtiges in ihrem Leben. Sozusagen das höchste Gut war für sie die politische Freundschaft. Sprich, man setzte sich über Politik, das Weltgeschehen auseinander. War die ein Einzelfall in Ihren Augen?
Nein, bei Arendt ist es ein ganz interessanter Punkt. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine die berühmte Vorlesung, die Arendt gehalten hat, den Vortrag, die sie zur Entgegennahme des Lessing-Preises der Stadt Hamburg gehalten hat. Das ist einer der ganz großen Freundschaftstexte des 20. Jahrhunderts. Wie Sie schon sagen, da geht es um die politische Freundschaft. Und Arendt ist in der Tat der Meinung, dass wir uns im Politischen nicht auf Verbindungen stürzen sollten und können, die im Sinne von großen Kollektiven zu verstehen ist. Vor allen Dingen die große Brüderschaft der Französischen Revolution war ihr ein Dorn im Auge als Jüdin, weil sie genau wusste, wer nicht dazugehört, nämlich die Juden. Und deshalb hat sie gedacht, wahre politische Freundschaft ist nicht dadurch zu gewinnen, dass man sich einem Kollektiv zurechnet und dadurch seine eigene Macht stärkt, sondern indem man den Mut hat, sich mit Einzelnen in Verbindung zu bringen und aus diesen einzelnen Beziehungen heraus eine ganz andere Idee des Politischen entwickelt, die sich auch konfrontiert mit der Tatsache, wenn Sie so wollen, der Einsamkeit der Einzelnen in der sozialen Welt und aus dieser Erfahrung der Einsamkeit heraus eine ganz andere existenzielle Fundierung des Politischen möglich ist. Manchmal denke ich, in seiner Tragweite überhaupt noch gar nicht verstanden worden ist.
Sie selbst, Herr Bude, haben ja geschrieben, Freundschaft sei eine Art dritter Weg zwischen Familie und Sozialstaat. Was heißt das genau?
Freundschaft hat den ungeheuren Vorteil, dass sie quasi eine Beziehung wählen, in der sie sich in Abhängigkeit begeben. Man könnte sagen, das Grundprinzip der Freundschaft ist selbstgewählte Abhängigkeit. Und das ist deshalb so interessant, weil sie darin quasi eine Art Selbstrelativierung der Selbstherrlichkeit des Ichs erleben. Sie liefern sich quasi der Freundin und dem Freunde aus. Sie wissen ganz genau, was man mit den Freunden besprechen kann und was nicht. Man muss einen ungeheuren Takt ausbilden in der Pflege der Freundschaft. Sie wissen aber auch, dass es eine existenzielle Verbindung zwischen ihnen gibt, die im Zweifelsfall jenseits von politischen Ideologien, jenseits von unterschiedlichen Auffassungen und die wesentlichen Dinge der Welt eine Basis dasteht, wo sie am Ende sich sehr möglicherweise noch mehr drauf verlassen können als auf den Liebespartner. Und das ist etwas Unglaubliches, dass in der Welt der Individuen, in der Gesellschaft der Individuen, die alle von sich selber sehr überzeugt sind, eine Idee entsteht von Bindung, die aus einer Wahl entsteht. Und natürlich, und damit kommen wir an den Anfang zurück, es gibt wahre Freunde, gibt es immer noch wenige.
Wie schließen wir überhaupt Freundschaften? Wie wählen wir den anderen aus? Gleiche Gesinnung, ähnlicher Geschmack, vergleichbares Einkommen?
Nein, gerade nicht. Sondern im Grunde das Interessante an der Freundschaft ist die Komplettierung. Dass man sich nämlich eigentlich Menschen auswählt, die irgendeinen Teil, den man selber nicht hat, für einen repräsentieren. Und das ist eigentlich die geheime Verbindung. Die Verbindung ist eine Art, die Erfahrung einer Selbstkomplettierung in der Freundschaft. Man pflegt sozusagen sich selber mit an der Freundin. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine Art auch von Selbsterweiterung. Und das passiert letztlich zufällig. Man lernt irgendjemanden kennen das und irgendwie ist man immer wieder zusammen und dann plötzlich hat sich irgendein Gespräch ergeben, wo man merkt, dass doch es eine Art von Seelenvibration gibt. Das muss gar nicht so dramatisch sein, aber man hat irgendwie das Gefühl, da ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Also ich mache mir das immer so klar, wenn ich in irgendeine totalitäre Situation käme und müsste mich auf jemanden verlassen, da wüsste ich schon, wer das wäre und wer das möglicherweise nicht wäre.
Sie haben es gerade schon gesagt, natürlich können auch Freunde zu Feinden werden, denn keiner kennt einen so gut wie Freunde, außerhalb der Familie vielleicht. Deswegen können einen Freunde, Freundinnen ja auch so gut treffen, verletzen. Das heißt ja so schön, Vertrauen kommt zu Fuß und flieht auf dem Pferd. Also ist der Verlust der Freundschaft vielleicht auch noch gar nicht so anerkannt gesellschaftlich? Das wird immer so abgetan. Aber eigentlich ist es doch auch ein großer inzwischen, oder nicht?
Ja, natürlich. Sie verlieren ja ein Stück ihrer selbst in einer Freundin oder einem Freund. Deshalb sind sie ja so furchtbar kompromisslos, wenn das einmal passiert ist. Denn das Thema dabei ist immer ein großes Thema, was unser Leben natürlich auch immer bestimmt, das ist das Thema des Verrats. Sie fühlen sich durch eine Bemerkung der Freundin verraten, in ihrem Personensein verraten. Das ist nicht irgendein Verrat, der sich auf eine Problematik des Lebens, auf ein spezielles Thema bezieht, sondern sie fühlen sich als Person verraten. Und das ist, glaube ich, eine der niederschmetterndsten Erfahrungen, die man im Leben machen kann, dass man von jemandem, dem man sich anvertraut hat, verraten wird. Das gibt es überall auf der Welt. Es gibt überall auf der Welt Freundschaft und es gibt überall auf der Welt die Erfahrung des Verrats durch die Freundin und den Freund.
Wird das Thema Freundschaft oder die Wichtigkeit von Freundschaft zunehmen in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften, beziehungsweise nimmt die nur in westlich geprägten Gesellschaften zu, wo die Familie schrumpft, oder wird es überall bedeutender?
Na, ich gehöre zu denen, der glaubt, das ist eine anthropologisch tief sitzende Beziehungsform, die relativ universell ist. In unterschiedlichen Ländern, in denen ich unterwegs war, habe ich immer so etwas wie einen Begriff von Freundschaft gefunden. Vielleicht ein bisschen anders konnotiert als bei uns in der europäischen Moderne. Aber die Freundschaft selber ist ja auch ein Begriff, der im Grunde schon bei Aristoteles auftaucht, der eigentlich aus der Antike stammt, also ganz tief aus an unserem Herkommen. Der Begriff der Freundschaft ist zum Beispiel viel, viel älter als der Gesellschaftsbegriff. Ich glaube, dass wir da etwas mit Fundamentalem zu tun haben. Ich denke, dass Freundschaft wichtiger wird, weil Bindungen das kostbarste Gut ist, was wir überhaupt haben.
Der Soziologe Heinz Bude über die wachsende Bedeutung von Freundschaft. Die Stadt Nürnberg bekommt eine Ausweichspielstätte für die Oper, die in den kommenden Jahren saniert werden muss. Heute trifft der Stadtrat dazu einige Entscheidungen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjawski.
Der Kostenrahmen für den Interimsbau sieht dem Vernehmen nach rund 300 Millionen Euro vor und damit rund 85 Millionen mehr als geplant. Das Gebäude soll im Innenhof der nie fertiggestellten NS-Kongresshalle am Rande des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg entstehen. Backstage-Räume und Künstlerateliers sind in den Räumlichkeiten des NS-Baus vorgesehen. Das Interimsgebäude soll nicht wie angedacht auf eine Nutzungszeit von 10 Jahren ausgelegt sein, sondern 25. Dies sei nötig, um die Förderquote auszuschöpfen, hieß es. Heute Abend gibt der Stadtrat zudem bekannt, welcher Architekturentwurf den Zuschlag bekommt. Bei einem Wahlsieg von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump soll J.D. Vance Vizepräsident werden, der eine bemerkenswerte Wandlung hingelegt hat. Aus dem Trump-Kritiker wurde ein Unterstützer. 2016 landete Vance als Buchautor von Hillbilly Elegy, einen Bestseller, der später auch verfilmt wurde. Das Buch ist eine Mischung aus der Geschichte über seine Herkunft aus dem Rostgürtel in den USA und Forschungsergebnissen über die Probleme der weißen Unterschicht. Literaturkritiker Jörg Margenau sagte im Deutschlandfunk Kultur über den Tenor des Textes:
Das wird sehr drastisch beschrieben. Der Hunger, die saufenden Männer, die Kinder, die verwahrlost von Haus zu Haus ziehen, die Müll halten, der Trash, der Fernsehtrash, die schließenden Fabriken. Und auf der anderen Seite ist das Buch eine Aufsteigergeschichte, denn J.D. Vance hat es zum Juraabschluss in Yale gebracht und hat viel Geld als Investor verdient und schreibt am Ende seines Buches, er habe es geschafft. Und das ist eben auch der Mythos des American Dream. Jeder ist seines Glückes Schmied, jeder kann es schaffen, wenn er nur Initiative entwickelt,
sagte Jörg Margenau. J.D. Vance lieferte eine Erklärung dafür, weshalb sich abgehängte Wähler 2016 für Trump als Präsident entschieden haben. Nun steht Vance im Wahlkampf an dessen Seite. Die Rückgabe von NS-Raubkunst an ihre rechtmäßigen Besitzer gestaltet sich in Deutschland schwierig. Im Fall eines mittelalterlichen Gemäldes des Malers Hans Schöpfer der Ältere hingegen hat das Lehnbachhaus in München proaktiv recherchiert und gibt das Werk jene Familie zurück, der es einst die Nazis entzogen hatten. Das Porträt war bis 1940 im Besitz des niederländischen Kunsthändlers Jacques Goudsticker und zeigt den Freisinger Hofmeister Arats Busch. 2025 soll Historiker Meron Mendel neben der Politologin Sabanur Chema mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet werden. Nun gibt es an der Wahl Mendels Kritik. In einem Protestbrief schreibt Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland, Mendels Ansichten zum Antisemitismus und zu Israel würden hierzulande als vermeintlich repräsentativ wahrgenommen, obwohl sie in der jüdischen Gemeinschaft nicht mehrheitsfähig seien. Mendel äußere sich vielfach zu Themen, zu denen ihm die einschlägige Expertise fehle, etwa zu Theaterstücken.
Und das waren die Kulturmeldungen von und mit Adalbert Sinjawski. Vielen Dank. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Themen dort unter anderem: Das Bundeskabinett beschließt den Haushalt 2025 und Tag 3 des Republikaner-Parteitags in Milwaukee. Am Mikrofon dieser Sendung war Susanne Durwig und ich sage danke fürs Zuhören.